Predigten entstehen bekanntlich nicht mit einem Schlag, sondern in Etappen. Möglichst früh schaut man sich als Pfarrer den Text an und beginnt dann seine Gedanken zu sammeln. Ich hatte in diesem Jahr ein besonderes Vorrecht. Unser heutiger Bibeltext stammt nämlich aus der Bergpredigt bzw. der Feldrede, wie es bei Lukas heißt. Und als wir vor knapp 2 Wochen dort am See Genezareth waren, wurde uns nochmal klar, dass das gar kein Gegensatz ist. Denn die sogenannten Berge um den See herum sind eigentlich Hügel, die sicher auch zum Teil als Felder genutzt wurden. An einem solchen Hügel, der heute Berg der Seligpreisungen genannt wird, wanderten wir hinunter mit der Gruppe zum See. Ein Teil dieses Weges gingen wir schweigend. Jeder sollte auf seine Weise die Verbindung zu dem suchen, der vor 2000 Jahren dort auch schon gegangen ist. Und ich war bei unserem Bibeltext und lese nun aus Lukas 6, ab Vers 36, die Worte Jesu. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ich bin sicher, jeder von uns kennt zumindest einen Teil dieser Worte. Sie sind zu Sprichwörtern geworden und so bekannt, dass viele gar nicht mal wissen, dass sie eigentlich aus der Bibel stammen. Aber erinnern Sie sich noch an den ersten von mir vorgelesenen, den einleitenden Übersatz, den einleitenden Satz, der gewissermaßen eine Überschrift ist? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es gibt im Alten Testament eine ganz ähnliche Formulierung. In 3. Mose 19 findet sich eine Zwischenüberschrift über das Gesetz, und die sagt kurz und bündig: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das also ist der Zusammenhang. Das, was für unseren Gott gilt, soll sich auch in unserem Leben abbilden. Im Alten Testament geht es um Gottes Heiligkeit. Er, der Gott Israels, ist ein besonderer Gott, der sich unterscheidet, ja abhebt von den Göttern der Ägypter und Babylonier und Kananäer. Und das soll dann auch erkennbar sein im Leben Israels. Sie sollen sich unterscheiden von dem, was damals üblich war. Sich eben nicht vom Pomp und Gigantismus der Ägypter blenden lassen. Und auch nicht dem babylonischen Sternenkult anhängen. Und erst recht nicht dem Fruchtbarkeitsgott Baal, wie er in Kanaan verehrt wurde. Ihr seid ein heiliges Volk und ihr gehört zu einem heiligen Gott. Ich musste daran auch viel denken in den letzten 2 Wochen in Israel. Wenn in der Bibel von jenem Volk die Rede ist, dann geht es nicht nur um seine Erwählung, seine Landverheißung, sondern auch um den ganz besonderen Anspruch, den Gott an dieses Volk hat. Ihr sollt heilig sein. Ihr sollt in eurem Leben eine Eigenschaft Gottes abbilden. Vieles ist sehr unheilig, dort so wie auch bei uns. Und hier in der Bergpredigt legt Jesus den Finger auf eine ganz andere Eigenschaft Gottes, die auch in unserem Leben erkennbar sein soll. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das also ist es, was Christen im innersten Kern kennzeichnen sollte, dass sie barmherzig sind. Das ist, was Jesus hier an dieser Stelle in der Bergpredigt, in der Feldrede, in seiner Regierungserklärung, in der es um Glaubwürdigkeit geht, als Wichtigstes anmahnt. Wer von Jesus bestimmt und gelenkt wird, ist barmherzig. Was meint das eigentlich praktisch? Ich war vorgestern mit dabei beim Abiball, als die Eltern die Abiturienten feierten, und es ist erstaunlich, was da in einem vorgeht, wie man plötzlich wieder selbst zum Schüler wird und sich an die eigene Schulzeit erinnert und an die eigenen Lehrer von damals. Nicht nur heute gibt es oder gab es das Bedürfnis, jetzt endlich, wenn das Abitur in der Tasche ist, nachtreten zu können, sich rächen zu können. Ich erinnerte mich jedenfalls am Freitagabend sofort wieder an eine Reihe von Lehrern, die damals alles andere als barmherzig mit uns Schülern umgegangen sind. Zum Beispiel jener Sportlehrer, der es einfach nicht zulassen konnte, dass da einer ängstlich war und den Sprung vom 5-Meter-Turm verweigerte. Das muss eine Qual gewesen sein, mit weichen Knien dort oben zu stehen und dem Spott der Mitschüler ausgesetzt zu sein, die auch noch vom Lehrer dazu angefeuert werden. Wie kann man nur so unbarmherzig, so hart und ungnädig sein? Unmöglich. Nur seltsamerweise setzt Jesus seine Aufforderung in einen anderen Zusammenhang. Er sagt nicht, seht her, wie schlimm sich doch manche verhalten, wie schreckliche Lehrer es gibt oder Vorgesetzte in der Firma oder mobbende Arbeitskollegen. Er sagt, denkt nicht gleich entrüstet an die schlimmen anderen, die sich unbarmherzig verhalten. Denkt doch vielmehr an euch selbst. Nimm doch zuerst den Splitter oder den Balken sogar im eigenen Auge war, bevor du auf den anderen schielst. Auf das Beispiel von vorhin übertragen, wieso eigentlich kann ich mich nach so vielen Jahren immer noch über die Pädagogik meines Sportlehrers aufregen? Bin ich nicht selbst unbarmherzig, wenn ich seinen überzogenen Eifer bis heute nicht vergessen habe? Wir kommen wohl nicht drum herum, die Anfrage, die Jesus hier an uns stellt, wirklich auch an uns heranzulassen. Wo sind wir selbst blind auf diesem Auge? Wie können wir uns anmaßen, den anderen den richtigen Weg zeigen zu wollen? Wir werden doch von Gott extrem großzügig behandelt, wenn er mit uns zu tun haben will. Weshalb können wir dann noch anderen gegenüber solche Erbsenzähler sein und Kleingeister? Ein volles, gedrücktes Maß an Vergebung hat er uns geschenkt. Also hört doch auf, als Moralapostel herumzulaufen, die alles nachrechnen und aufrechnen. Seid barmherzig. Schließlich habt ihr Barmherzigkeit und Großzügigkeit von Gott erfahren. Die Frage heißt also nicht, wo sitzen die Bösen, über die wir uns jetzt entrüsten können. Die Frage heißt, wo sind wir selbst gnadenlos und unbarmherzig? Wo haben wir vielleicht selbst viel zu schnell einen anderen abgeurteilt? Wo sind wir hart, gnadenlos mit Nachbarn oder Arbeitskollegen umgegangen? Wo wollten wir unbedingt Recht behalten? Ja, vielleicht sogar aus gutem Grund, nur ohne zu beachten, dass dabei ein anderer auf der Strecke bleibt. Früher im Studium, als ich gut 20 war, da war ich öfters noch per Anhalter unterwegs. Und es gab dort manches Gespräch auf der Autobahn, wo man Zeit hatte und die Fahrer es ganz gerne mal aufgriffen, wenn da ein junger Theologe neben ihnen saß, ein Mann der Kirche gewissermaßen. Und einer sagte mir sehr ehrlich etwas, was mich bis heute immer wieder beschäftigt. Er sagte, wissen Sie, Gottesdienst, sowas interessiert mich nicht. Da kommen doch Woche für Woche nur Leute zusammen, die sich gegenseitig bestätigen, wie schlimm doch die anderen sind. Der Mann war sicher in seinem Urteil damals übertrieben hart, nur was musste in dem Ort, aus dem dieser Mann stammte, schiefgelaufen sein, dass er diese Meinung über die Menschen im Gottesdienst hat? Da kommen Leute zusammen, die sich gut dabei fühlen, entrüstet über die anderen zu schimpfen, die nicht da sind. Was wäre, wenn die Leute über uns Christen als erstes sagen würden, die sind barmherzig? Die gehen nicht verurteilend, sondern vergebend miteinander und auch mit anderen um. Was wäre, wenn die Leute hier in Gomaringen als erstes über die Christen sagen würden, die sind barmherzig, die zeigen nicht mit dem Finger aufeinander oder auf andere, sondern begegnen einem in großer Wertschätzung? Leider höre ich in Gesprächen immer wieder auch andere Stimmen, wenn über die Christen in der Kirchengemeinde oder auch im CVM gesprochen wird. Was wäre, wenn die Christen, die Menschen, die zu Jesus gehören, vor allem daran erkannt werden, dass sie barmherzig sind? Also nicht daran, dass sie überall Recht haben, dass sie moralische oder theologische Richtigkeiten von sich geben und dass sie ganz allgemein besser sind als die anderen. Immer wieder höre ich in einer gewissen Hartnäckigkeit einen Spruch, der ja eigentlich zunächst auf Zustimmung stoßen kann. Die Christen müssten doch erlöster aussehen. Das Zitat stammt bekanntlich von Friedrich Nietzsche, aber man hört es vor allem auch von Christen, die es sich gegenseitig vorhalten. Was dahinter steckt, ist, man muss den Glauben doch irgendwie ablesen können, sodass wir an irgendeiner Stelle etwas vorzuweisen haben, was die anderen nicht mitbringen. Und wenn wir schon nicht gescheiter sind oder sportlicher oder erfolgreicher, dann müssen wir wenigstens fröhlicher als die anderen sein. Im gleichen Atemzug werden dann die anderen oft skeptisch beäugt, die fröhlich sind, obwohl sie keine Christen sind. Da muss doch was faul sein. Die verstecken doch ihre Fröhlichkeit bestimmt hinter tiefsitzenden Problemen. Wirklich fröhlich kann man doch nur als Christ sein. Also wir müssten erlöster aussehen als die anderen. Aber Jesus sagt hier etwas anders. Die Christen müssten barmherziger aussehen. Sprich, die Christen müssten eigentlich ehrlicher sein können und nicht ständig nach etwas suchen müssen, wo sie sich von den anderen abheben. Denn was einen Christen zum Christen macht, ist doch einzig und allein Gottes Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit. Und die kann sich in unserem Leben auch abbilden. Von dieser Barmherzigkeit, die ihr selbst bekommen habt, soll auch etwas nach außen abfärben, könnte man es auch formulieren. Sicher, vielleicht rutscht jetzt manch einer etwas unruhig auf der Bank hin und her. Jesus sagt damit nicht, dass alle Katzen grau sind. Natürlich gibt es auch Missstände, die man mal mit Namen benennen muss. Und wenn Eltern ihre Kinder schlagen, brauchen die Kinder andere, die für sie eintreten. Und das kann dann auch für uns Christen eine Aufgabe werden. Nein, Jesus will uns nicht auffordern, mit geschlossenen Augen durchs Leben zu gehen und Unrecht nicht mehr wahrzunehmen. Aber er will, dass wir bei allem barmherzig sind. Und barmherzig ist immer der, der in seinem Urteil über andere nicht breitbeinig auftritt, sondern ehrlich bleibt, auch gegenüber sich selbst. Ich konnte vor einigen Jahren mal einen Gesprächsabend für Jugendliche mit einem prominenten Theologen veranstalten, einem großen Vorbild eigentlich, und der erzählte uns, wie er an seine Grenzen gestoßen ist, als ihm und seiner Frau in einer häuslichen Pflegesituation die Kraft ausging. Und dann sagte er, ich bin bis aufs Mark über mich selbst erschrocken, als ich anfing, mir Gedanken zu machen, wie ich mit wenigen Handgriffen ganz unauffällig jenen Menschen töten könnte, den ich doch eigentlich lieb haben sollte und der uns jetzt das Leben so schwer macht. Und ich wusste vorher nicht, welche Abgründe in mir sind. Und ich kann heute ein wenig besser verstehen, dass Menschen dazu treiben kann, sogar zu Mördern zu werden. So sagte er zu uns sinngemäß, und die Jugendlichen sind aus diesem Gesprächsabend sehr nachdenklich auseinandergegangen. Da hat er nämlich einer in seiner Ehrlichkeit auf den Punkt gebracht, was das Herzstück des Christseins ist. Wir sind Menschen, die aus der Vergebung leben, die davon wissen, wie brüchig und eben nicht linientreu unser Leben ist, wie sehr wir selbst eben auf Vergebung angewiesen sind, und das macht barmherzig. Lassen Sie mich mit einer Beobachtung schließen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es kaum eine engere Gemeinschaft gibt als die zwischen solchen, die gemeinsam Erbarmen erlebt haben, Gottes Erbarmen? Solange es in einer Gruppe oder in einem Verein auf eine besondere Leistung, auf Erfolg, auf Sportlichkeit, auf öffentliches Ansehen oder auch mal ganz schlicht auf Nettheit ankommt, stehen wir immer miteinander in Konkurrenz. Überall stehen unsichtbare olympische Treppchen. Jeder versucht bei der Siegerehrung in möglichst vielen Disziplinen dann ganz oben zu stehen. Er ist der Sympathischste, er ist der Tollste, der Erfolgreichste, der Fleißigste, der Rechtschaffenste, der Frömmste. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Aber wer von Gottes Vergebung lebt, braucht nicht mehr Punkte sammeln. Er hat es nicht mehr nötig, andere klein zu machen, um selbst groß zu werden. Er sieht den anderen ebenfalls als einen Menschen, zu dem Gott Ja sagt. Wie heißt es doch, Gott hat uns ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß in unseren Schoß gegeben. Warum machen wir es uns dann so schwer? Wir haben doch schon alles. Warum sind wir dann manchmal so ungnädig, wenn etwas nicht klappt? Bei anderen genauso wie bei uns. Wieso tun wir da noch so, als müssten wir Punkte sammeln in Konkurrenz zu anderen? Ich träume davon, dass irgendwann mal die Menschen tatsächlich das zuerst über uns Christen sagen, dass sie barmherzig sind gegenüber anderen und gegenüber sich selbst. Amen. Wir antworten darauf mit dem Lied 412.